miteinander. Ich weiss jetzt nicht, wie es dir gegangen ist bei dem Bibeltext. Es gibt so Stellen in der Bibel, die lese ich durch oder ich lese sie durch und denke, hä? Was soll das? Warum muss das so kompliziert sein? Und dann denkst du vielleicht weiter und denkst, oh, ich habe doch einen Kollegen von mir, der ist gerade so interessiert am Glauben, der liest die Bibel und oh, hoffentlich findet der den Bibeltext einfach nie. Oder du nimmst deine beste Freundin mit in den Gottesdienst am Sonntag am Morgen, die ist Vegetarierin und dazu noch beim lokalen Tierschutzverein Präsidentin und dann liest der Prediger so einen Text vor. Und gleich habe ich mehrfach die Erfahrung gemacht, wenn ich die Bibeltext gelesen habe, habe ich sie am Anfang nicht verstanden. Und irgendwann, so in den letzten 40 Jahren, bin ich darüber gestoßen über eine Erklärung und habe gemerkt, oh, da gibt es ja wirklich eine logische Erklärung dahinter. Das ist nicht alles einfach irgendwelche obskure Geschichte. Und die logische Erklärung ist meistens so eindrücklich und so eine extreme Botschaft, nicht, boah, das muss ich weiter erzählen. Und so ist es mir auch gegangen. Wir nehmen im Hauskreis gerade den Abraham durch. Wir sind so eine Auslegung am Lesen von dem Professor Fruchtenbaum. Von dem habe ich schon ein paar Mal erzählt davor. Ihr seht, der prägt mich ein bisschen oder uns. Und ich habe gedacht, boah, das gibt ja wirklich eine logische Erklärung dahinter. Die muss ich euch weiter erzählen. Und das mache ich heute Morgen. Es geht um den Abraham, aber bevor wir zum Abraham kommen, also, damit sie in die Geschichte einsteigen, müssen wir eigentlich unserem Kapitel wenden, was bisher geschah. Dass wir daraus kommen. Der Abraham war ein junger Mann gewesen, der hat im Osten gelebt, kommt aus einer Familie, die nicht sehr gottesfürchtig ist. Sein Vater hat irgendeinen Namen von einem Mondgott und seine Schwester auch. Und dem Abraham, dem jungen Mann, erscheint Gott und hat eine Botschaft für ihn. Die Botschaft lesen wir im 1. Mose 12. Und Gott sagt Abraham, hey, verlass deine Heimat und mach dich auf. Geh in ein fremdes Land. Und dann kommt der ganze Sagen, ich lese es euch mal vor. Oder am besten lesen ihr es selber, vorlesen. Der Gott redet zum Abraham und sagt, hey, mach dich auf, vertrau mir. Das, was ich von dir wette, ist, dass du mir vertraust, dass du alles hinter dir lässt, alle Versicherungen, einfach dein ganze Vertrauen auf mich setzt und dafür werde ich dich segnen. Und ich werde dich berühmt machen und ich werde dich zum Segen setzen für alle Völker. Und Abraham, der hat vertraut, der hat sich aufgemacht, ist nur mit seiner Frau und seinen Knechten und seinen Viechern losgezogen, in ein Land, wo er nicht freundlich aufgenommen worden ist, wo er niemand kennt hat und hat voll Gott vertraut. Und dort ist er umgezogen und er hat lange kein Kind bekommen. Am Schluss hat er 25 Jahre auf seinen verheißenen Sohn gewartet. 25 Jahre. Klammer auf, wie schnell muss Gott deine Gebete hören, damit es okay ist? Klammer zu. Und so hat Gott ist ihm nachher mehres Mal wieder erschienen und hat gesagt, hey, ich halte daran fest, vertrau mir. Das Versprechen gilt immer noch. Auch das ist passiert im 15. Kapitel, wo der Simon vorgelesen hat. Und Abraham ist vielleicht nicht mehr so sicher gewesen und hat gesagt, hey, wie kann ich sicher sein, dass das eintrifft? Und jetzt musst du das mal überlegen, plastisch. Gott redet zu dir. Verspricht dir etwas und du sagst, Moment, kurze Rückfrage, Gott. Wie kann ich sicher sein? Gib mir eine Versicherung. Ich traue dir zwar schon, aber ich hätte gerne noch etwas Handfestes. Und das Coole an diesem Bibeltext ist, Gott sagt nicht einfach, du musst glauben, fertig. Gott sagt, hey, ich nehme dich ernst. Ich nehme dich echt ernst und ich schließe mit dir einen Bund. Und jetzt kommen wir zu dem seltsamen Bibeltext. Früher, zur Zeit von Abraham, heute, wenn man einen Vertrag schliessen würde, würde man zum Notar gehen. Und sagen, also gut, wir treffen uns, wir setzen einen sauberen Vertrag auf, der juristisch wasserfest ist, dann unterschreiben wir beide und der Notar unterschreibt auch noch und dann ist es rechtskräftig. Früher hat das anders funktioniert. Früher, wenn du etwas abgemacht hast, dann hast du dir die Hand gegeben und gesagt, es gilt. Und dann hat es gegolten. Und wenn du ein bisschen mehr hast unterstreichen wollen, dass es wirklich gilt, dann haben sie die Schuhe getauscht. Dann hat ich jetzt Simon seine Schuhe angelegt und er hat meine angelegt und wir wären rumgelaufen und jeden Morgen zumindest, wenn ich die Schuhe anlege, hätte ich gemerkt, ich habe ja einen Vertrag mit dem Simon. Und so nach ein paar Kilometern wäre der Vertrag abgelaufen, im wahrsten Sinne vom Wort. Und man hat ein paar neue Schuhe müssen anlegen. Wenn du willst, dass der Vertrag nicht so schnell sich auflöst, jeder hat so einen Salzbeutel gehabt. Dann hast du ein bisschen von deinem Salz genommen und beim anderen in den Beutel da und er hat ein bisschen von seinem Salz genommen und bei dir in den Beutel da. Und dann ist es noch schwierig, oder, wenn du 10 Salzkörnchen beim anderen rein tust und den Vertrag willst du rückgängig machen, müsstest du wieder die gleichen 10 Salzkörnchen raussuchen. Kannst nicht mehr so leicht umgehen. Aber Salz, das ist auch irgendwie so ein bisschen vergänglich. Irgendwann ist der Beutel leer und dann hättest du vielleicht auch den Vertrag vergessen. Wenn es dir wirklich, wirklich, wirklich ernst war und um etwas gegangen ist, wo um Leben und Tod gegangen ist. Ich stelle mir da vor, so einen Vertrag zwischen zwei Familien. Wenn man gesagt hat, wir stehen uns immer vorbei und auch wenn der eine angegriffen wird, dann helfe ich dir. Und wenn der andere angegriffen wird, komme ich auch, egal, wenn ich nicht involviert bin, ich stehe einfach voll zu dir. Dann hat man einen sogenannten Blutbund abgeschlossen. Dann hat man stellvertretend ein Tier getötet, hat das zumindest abeinander geschnitten, ausgelegt. Dann sind beide Parteien angestanden und sind zwischen diesen zwei Kadavern durchgelaufen. Zum Zeichen, wenn einer den Bund nicht haltet, dann ist er genauso tot wie das Tier, das am Boden liegt. Das war einfach so ein Zeichen gewesen, dass jedem in Erinnerung geblieben ist, hey, der Vertrag ist nicht nur einfach ein bisschen abgemacht, sondern das ist todernst. Und Gott hat Abraham ernst genommen. Er hat gewusst, das ist das, was er versteht, das ist die Kultur von denen. Wenn ich so mit dem Abraham rede und so einen Blutbund mit ihm abschliesse, dann versteht er es. Das ist die höchste Versicherung, der höchste Beweis, den ich ihm geben kann. Dass man weiss, das ist das grösste Rechtswirksamkeit oder der höchste rechtliche Vertrag. Und das Extreme im Bibeltext, ist euch etwas aufgefallen? Es gibt noch viele Stellen so mit Raubvögeln und so. Da will ich gar nicht so im Detail drauf eingehen. Die einen sagen, Raubvögel ist, dass der Vertrag dann dauernd im Angriff oder unter Beschuss war von den Leuten. Und die einen sagen, die Opfertiere sind nachher Opfertiere, die noch im Mosegesetz waren. Das ist alles nicht so wichtig. Das, was noch auffällig ist und was wie ein Kern ist, von diesem Bibeltext ist fast ganz am Schluss. Es wird dunkel und dann steht der Abraham und da sind aufgereiht die ganzen Kadaver. Stellen wir es einmal so vor, es steht nicht genau so. Der steht da und dann kommt eine Lichtsäule. Etwas ganz Herrliches, Helles geht zwischen diesen Kadavern durch. Und das ist das Sinnbild von Gott. Das symbolisiert, dass Gott mit seiner Herrlichkeit zwischen diesen Kadavern durchgegangen ist. Und jetzt habe ich vorher gesagt, die gehen beide durch, um den Vertrag abschliessen. Aber bei diesem Vertrag geht nur Gott durch. Er sagt, für mich ist das wie ein Zeichen, Abraham, du hast mir vertraut, du bist losgezogen. Ich binde mich an dich. Ich versichere dir, dass ich dir sage, das, was ich dir versprochen habe, einhalte. Und Abraham hat nicht noch irgendwelche zusätzlichen Zusagen machen müssen. Er hat müssen sagen, okay, Gott hat nicht zu ihm gesagt, der Vertrag gilt, aber du musst noch täglich die Bibel lesen und du sollst noch beten täglich, dann will ich Opfer von dir und dann will ich, dass du ein heiliges Leben führst, nie mehr Sünden tust, keine Lügen mehr erzählst und was weiß ich alles machst. Das ist das, was ich gemeint habe mit dem Bedingungslosen. Gott hat einfach gesagt, du hast dein Vertrauen auf mich gesetzt. Und ich verspreche dir und halte es bis zum Tod, dass ich den Segen nicht von dir nehme. Und wenn wir ein bisschen vorne blenden, dann wissen wir, dass am Schluss Gott das Blut gekostet hat, das Leben gekostet hat, um diesen Vertrag einzuhalten. Aber da kommen wir im zweiten Teil der Predigt dazu. Und der Vertrag, der hat Abraham gegolten. Und Gott hat dem Abraham gesagt, der Segen wird nicht nur für deine Kinder und deine Nachfolger da sein, sondern der Segen wird noch weitergehen. Für alle Völker auf dieser Welt. Und der Blutbund, den Gott mit dem Abraham geschlossen hat, und der Segen, der gilt auch für dich und für mich. Das gilt für uns alle. Gott hat sich verpflichtet, mit seinem Segen, dass er für uns da ist und uns segnen will. Und währenddem muss ich mich vorbereiten auf den zweiten Teil der Predigt, werde ich dir einfach eine Minute Zeit geben, um den ersten Teil zu verdauen, ein bisschen überlegen, was bedeutet das jetzt für mich? Was hat das für mein Leben für Konsequenzen? Der zweite Titel der Predigt heisst «Eine Zeitreise». Und wo ich mir das überlegt habe, der Bund mit Gott, und ich dachte, jetzt werde ich mal anschauen, so in der ganzen Bibelgeschichte, wie hat sich denn das weiterentwickelt? Wie hat denn Gott den Bund gehalten? Wie ist es weitergelaufen? Und ich werde euch ein grosses Bild malen über die ganze Bibelgeschichte, nachher bis da über. Dass es nicht bis am Nachmittag um 4 Uhr geht, werde ich recht so highlight-mässig durchgehen. Ich will nicht alles bis ins Detail erklären können. Ich werde euch auch nicht, ich versuche mit verschiedenen Bibelstellen, das ein bisschen zu untermalen. Es soll einfach euch so ein grosses Bild malen. Nicht im Detail, so wie ein Mosaik, wo man nicht jedes Steinchen anschaut, sondern eine grosse Übersicht, ein grosses Bild. Dass wir daran erkennen, wie gross es Gott ist, wie gut es Gott ist, wie endlos seine Liebe ist zu uns. Und wie er das, was er verspricht, als wie er das halten tut. Ja, wie ist es denn weitergegangen mit dem Abraham? Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte. Er hat einen Sohn bekommen, den Isaac. Der hat wieder einen Sohn bekommen, den Jakob. Der hat 12 Söhne bekommen. Und die Geschichte von diesen 12 Söhnen ist geprägt durch Neid, durch Streit, durch Eifersucht, durch Stolz. Und so sind sie in Ägypten gelandet. Und in Ägypten sind sie unterdrückt worden, 400 Jahre versklavt, bis nachher der Mose das Volk wieder zurückgeführt hat. Und jetzt merkt ihr, er hat sich schon die erste Prophezeiung bewahrheitet. 400 Jahre versklavt und nachher hat Gott durch den Mose sein Volk befreit wieder. Dann ist es weitergegangen. Sie sind zurückgekommen ins versprochene Land, nach Israel, nach Palästina, das Land, wo Gott dem Abraham versprochen hat. Dann sind die Richter gekommen. Und in der Zeit der Richter war manchmal das Volk sehr treu gewesen und hat an Gott geglaubt und auf seine Zusagen vertraut und auf seinen Schutz vertraut. Und manchmal haben sie wieder gemacht, was nicht gepasst hat, und sie haben Gott vergessen und haben sich dann immer wieder gewundert, dass sie jetzt wieder angegriffen werden von fremden Völkern und dass Gott so etwas zulässt. Später dann haben sie Könige gewählt. Sie haben Könige gewählt. Zuerst den Saul, dann den David, dann den Salomo. Dann hat sich das Land aufgeteilt und es ist mit diesen Königen eine recht schwierige Sache geworden. Häufig haben die vor allem auf sich selber vertraut, sind nicht mehr Gott treu geblieben. Und es hat angefangen, dass sie erobert worden sind, dass sie angegriffen worden sind. Zuerst durch Babylonier, Assyrer. Dann sind sie das Assyrische Reich von den Persern besiegt worden. Sie sind unter der Herrschaft gewesen von Perser. Dann so etwa 330 Jahre vor Christus ist ein Griech auf die Weltbühne betreten. Alexander der Grosse aus Makedonien. Der hat das Perserreich besiegt, der hat alles besiegt von Ägypten bis nach Indien. Und es hat ein riesen Perserreich gegeben, ein riesen griechisches Reich gegeben. Und auch in Israel hat es griechische Herrscher gegeben. Der Alexander ist relativ gleich gestorben. Aber einer von seinen Generälen hat es übernommen und Griechisch ist so die Amtssprache geworden in diesem Riesenreich. Das ist übrigens auch der Grund, warum Simon musste Altgriechisch lernen in seinem Studium. Und Miriam, glaube ich auch, ich weiss gar nicht. Das ist ja der Grund, warum viele Bibeltexte auf Griechisch sind, weil damals die Amtssprache in dieser Zeit auch noch Griechisch war. Dann hat es etwa 150 bevor Christus einen Aufstand gegeben. Die Israeliten, also das Volk Israel, die Juden haben sich befreit, sind 100 Jahre etwa ein eigenständiges Reich gewesen, so ein Revoluzzerstaat unter den Griechen. Und dann sind die Römer einmarschiert, etwa 63 vor Christus, und haben das Land besetzt. Und sie haben es besetzt bis zur Zeit von Jesus. Das heisst, eigentlich sind die Juden irgendwie von, ich weiß gar nicht, der König Salomo, man nimmt glaube ich an, der ist 1000 vor Christus, ist der an der Regierung gewesen. Und von dem, nach dem Salomo, hat das angefangen mit Eroberungen, mit Fremdherrschaften. Und sie sind, ich habe mal geschrieben, über 600 Jahre extrem lange Fremdherrschaft gewesen. Besetzt von anderen, mal wieder frei, dann wieder besetzt, im Einfluss von anderen Völkern, von anderen Kulturen. Einfach nicht frei. Also wir sehen, eine lange Zeit ist einfach unter Fremdherrschaft. Das Volk an und für sich in Gefahr. Und dann, ums Jahr 0, ist Jesus gekommen. Jesus, der grosse Segen, den Gott versprochen hat. Gottes Sohn, der auf die Welt kommt. Und das Spannende daran ist, oder die Frage war, anerkennen denn die Juden Jesus als Messias oder nicht? Und kurz bevor er anfangen wirkt, da mögt ihr euch vielleicht daran erinnern, über das habe ich schon mal predigt, haben die Juden, gemäss dem Fruchtenbaum zumindest, das habe ich selber nachvollziehen können, haben die Juden, oder die Pharisäer, die Hohen der Juden, die geistlichen Führer, haben drei Wunder definiert. Der Messias, der soll die drei Wunder machen. Wenn er das macht, dann ist er eindeutig der Messias. Weil in dieser Zeit hat es viele gegeben, die aufgestanden sind und gesagt haben, ich bin der Messias, ich bin der Befreier vom Volk. Und Jesus hat angefangen zu wirken und er hat das erste Wunder da. Und er hat das zweite Wunder da, das eigentlich nur der Messias kann tun. Und das Volk Israel, die Juden, haben sich die Frage stellen müssen, ist der Jesus der Messias oder nicht? Wir können das nachlesen in Matthäus 12, wo Jesus einen Besessenen heilen tut. Also ein messianisches Wunder. Und wichtig ist eigentlich nur der mittlere Teil. Sie sagen da, könnte es sein, dass dieser Jesus der Sohn Davids ist. Und Sohn David war eigentlich ein Synonym für den Messias. Und das ganze Volk hat sich gefragt, ist er das? Kann es sein, dass es ein ist? Und eigentlich war es klar gewesen. Man hat definiert, wenn er das macht, ist er der Messias. Aber sie haben eine andere Erklärung aus dem Hut gezaubert, weil sie nicht haben wollen, dass das der Messias ist. Und sie haben gesagt, nein, er ist es nicht. Er hat seine Macht vom Satan. Das Volk Gottes hat Jesus abgelehnt. Hat den Segen, den Gott gebracht hat, abgelehnt und gesagt, nein, er ist es nicht. Es ist ein anderer. Wir warten weiter. Von dem Zeitpunkt an hat eigentlich Jesus oder Gott einen Plan B gemacht. Er hat seine Jünger weiter geschult und hat aus ihnen den Grundstein gelegt für die Gemeinde, für die Kirche, um sein Wort, seine Botschaft weiter zu verbreiten. Und er ist ans Kreuz gegangen für uns und er ist gestorben für uns. Durch den Tod von Jesus ist der Segen für alle Menschen greifbar geworden. Durch seinen Tod kann jeder, die ganze Bevölkerung, nicht nur das Volk Israel, sondern alle können zu Gott kommen, können alle seine Kinder werden. Wie ist es mit dem Volk, mit den Juden weitergegangen? Sie sind ein aufmüpfiges und revolutionäres Volk. Sie haben eine Revolution gegen die Griechen angezettelt, haben die können 100 Jahre unabhängiger Staat sein. Sie haben etwa 70 nach Christus gegen die Römer eine Revolution angezettelt und die ist nicht so gut ausgegangen. Ich glaube, etwa 69 nach Christus sind die Römer einmarschiert, haben einen extrem blutigen Krieg geführt. Man kann in Quellen lesen von dieser Zeit, dass es rund um Jerusalem zu wenig Holz gehabt hat, um genug Kreuz aufzustellen, um genug Juden kreuzigen. Die Römer haben alles platt gemacht, haben Jerusalem abgebrannt, haben den Tempel abgebrannt, haben sogar, und 75 nach Christus ist so die letzte Festung der Juden gefallen, Masada. Und die Römer haben gesagt, das passiert uns nicht mehr, dass wir da immer so Revolutionsherd haben im Nahen Osten. Wir verstreuen das Volk. Und die Juden sind verstreut worden im ganzen Römischen Reich. Und jetzt kommen wir schon fast in die nähere Geschichte. Und erst 1949 ist der Staat Israel wieder neu gegründet worden. Fast 1900 Jahre hat es gedauert, bis das Volk wieder an dem Ort war, wo es Gott versprochen hat, dass es da war. Und in dieser Zeit ist es noch übler gegangen. Es sind sehr viele Verfolgungen gehabt, nicht nur im Zweiten Weltkrieg. Sehr viele Misshandlungen, sehr viele Tötungen. Sie haben echt unten durch müssen. Und auch heute ist es umkämpftes Gebiet. Und auch heute, ich habe geschrieben, warten sie immer noch auf den Messias. Auf den Befreier, den Gott schickt. Ja, und wie ist es mit der Gemeinde weitergegangen? Auf diese Geschichte werde ich nicht so vertieft eingehen. Oh, fast. Die Gemeinde Jesus hat sich entwickelt von 12 Jüngern, ist in Gemeinden entstanden, erkennen das mit dem Paulus und in ganz In der ganzen Region hat es immer mehr Gemeinden gegeben. Es ist eine Kirche entstanden, eine grosse Kirche. Und unsere Aufgabe ist eigentlich rausstrahlen. Ich habe so ein Bild gesucht im Internet mit einer Kirche, die so ein bisschen leuchtet. Wir sollen die Botschaft jetzt raustragen. In die Welt raus. Das ist unsere Aufgabe. Mit der Klammer auf, machen wir unsere Aufgabe gut. Klammer zu. Bringen wir die frohe Botschaft raus. Die Botschaft von Jesus, dass er der Retter ist. Dass Gottes Segen noch schon auf die Welt gekommen ist. Das ist der Status quo. Da sind wir heute. Und ich habe noch knapp 10 Minuten. Von dem her können wir eigentlich jetzt noch einen Blick wagen in die Zukunft. Und ein Blick in die Zukunft ist recht schwierig. Es gibt das Buch von der Offenbarung und es gibt einen Haufen Prophetien im Alten Testament. Und wir haben das auch im Hauskreis durchgenommen. Auch wieder vom Fruchtenbaum. Und es ist so ein dickes Buch. Und ich werde euch heute nur so 2, 3 ganz, ganz, ganz kleine Ausschnitte zeigen können. Oh. All die Kästchen sind irgendwelche Ereignisse aus der Offenbarung und so, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wenn ich auf das jedes Einzelne eingehen würde, wäre es extrem schwierig. Aber ich werde 2, 3 rauspicken und einfach eine Auslegung, wie es könnte kommen, mal euch sagen. Und mir geht es dabei nicht, und ich glaube, es geht überhaupt gar nicht darum, zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ich glaube, wenn Gott hat wollen und sagen, alle Leute müssen wissen, es geht genau so, das nach dem, nach dem, nach dem, nach dem. Ich glaube, dann hat es Gott genau so im Johannes gesagt, in der Offenbarung. Er hat gesagt, schau, pass auf, Johannes, ich zeige dir jetzt genau, wie es passiert. Im Jahr X nach Christus passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das, und dann das, und dann das. Und dann wäre alles klar gewesen. Ich glaube, Gott wird uns viel mehr sagen, ich habe einen Plan, vertraut auf mich und sind nicht erschreckt. Aber ich sage euch nicht ganz genau, wie es im Detail abläuft. Und das ist jetzt die Idee von dem Teil, der jetzt kommt. Es ist einfach eine mögliche Variante, um zu zeigen, Gott hat einen Plan und Gott ist gross. Und nicht zum im Detail darüber streiten, ist jetzt das vor dem oder das, nach dem oder wie. Wie ist es denn überhaupt? Wir sind vorher bei der Gemeinde gewesen und ich fahre jetzt gerade hier bei der Gemeinde weiter. Irgendwann kommt Jesus wieder und tut seine Gemeinde zu sich holen. Wir können das lesen im Johannes 14, 1 bis 3. Dort sagt Jesus, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott. Nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Das ist etwas, wo wir uns darauf freuen können. Jesus kommt und holt uns wieder, damit wir immer bei ihm sein können, damit all das Leid und das Elend von dieser Erde aufhört und wir einfach in Gemeinschaft vom Heiligen Gott sein können. Sorry, Andrea, dass ich da deine Dekoration ein bisschen misshandle. Aber ich muss es hier anhängen, weil sonst wäre es 1949 und dann wäre ich ein falscher Prophet. Irgendwann kommt Jesus wieder. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, aber er kommt. Und er wird seine Gemeinde zurückholen zu sich. Und gemäss Fruchtenbaum soll das sein vor all diesen schrecklichen Sachen, die passieren am Ende der Zeit. Vor all diesen Gerichten, die wir in der Offenbarung lesen können. Wo Leute, massenweise Leute sterben, wo Land verseucht ist, Wasser verseucht ist, Katastrophen ausbrechen. Ob das so ist, weiss ich nicht, aber wir werden es sehen. All die Katastrophen, all die Katastrophen, die passieren werden, die Angriffe auf das Volk Israel, die Verfolgungen, es wird noch viel schlimmere Verfolgungen geben, wie das, was wir bis jetzt erlebt haben. Sie werden noch härter bedrängt werden, sie werden an einem Ort zusammengesammelt werden, unter lauter Verfolgung, damit sie vernichtet werden. Und dort werden sie erkennen, dass Jesus der Messias ist. Und dort werden sie ihn anerkennen und beten, dass er soll kommen und sie retten tun. Das wird so als nationale Wiedergeburt vom Volk Israel gekennzeichnet. Man sagt sogar, sagen, am Ort Bosra kann man lesen, dass dort einfach die ganze Bedrängung so kompakt ist, dass sie sich dort alle sammeln tun und dort sagen, Jesus, hilf. Wir haben falsch entschieden in Matthäus 12. Dort hinten, du bist es gleich gewesen. Und dann wird Jesus wiederkommen. Und das ist bekannt unter der Schlacht von Armageddon, dass Jesus kommt und all die Angreifer besiegen tut und sein Volk befreien tut. Und dann wird ein neues Reich anbrechen. Dann wird das Reich von Jesus auf dieser Welt anbrechen, wo wir wieder zusammen sind. Das Volk Israel zusammen ist und die Juden zusammen sind und zusammen Gott anbeten tun. Und mir ist wichtig gewesen, vielleicht ist das jetzt ein bisschen verwirrlich gewesen oder ein bisschen schnell gegangen, das Ganze, aber mir ist wichtig gewesen, das Bild, das wir jetzt haben. Da ganz weit hinten hat über 2000 Jahre vor Christus hat Gott dem Abraham eine Verheißung gegeben und gesagt, hey, ich schaue zu deinem Volk, zu deinen Kindern, zu deinen Nachkommen über alle Zeit. Und er hat es besiegelt mit dem Blutbund. Er gesagt, ich stehe dazu, und wenn es mir das Leben kostet. Und wenn man so abschreitet, ist Verfolgungsklaverei, Fremdherrschaft, ist passiert. Eine Chance, die sie ausgelassen haben. 1900 Jahre Verfolgung, 1900 Jahre Verstreuung, kein eigenes Volk mehr sein. Und durch die ganze Zeit durch ist Gott treu geblieben. Aus logischen Gründen hat das Volk längstens müssen zerschlagen sein, sich aufgelöst haben, kulturell irgendetwas anderes übernommen haben, ihren Gott vergessen haben. Einfach verstreut sein, inexistent. Einmal kommen und dann aufgelöst. Aber Gott ist treu, er hat an seinem Wort fest, er steht dazu. Und ein Zettel muss ich jetzt gleich noch aufhängen. Mal schauen, ob es... Ah, genau, die nationale Wiedergeburt habe ich euch enthalten. Die, die es interessiert, die können es nachher zu mir kommen, dann schicke ich euch einfach die Folie, dann könnt ihr es selber lesen. Hä? Jesus Sieg über den Satan, das neue Jerusalem, das auch in der Bibel verheißen ist. Und wenn man sich fragt, warum ist das alles so schwierig gekommen, dann geht es ganz zurück ins Paradies. Wo die Leute, wo Adam und Eva sich eigentlich das Vertrauen von Gott missbraucht haben und gesagt haben, wir wollen selber wissen, was gut und recht ist, wir sind doch selber gross. Wo sie verführt worden sind von Satan. An dem Punkt hat Gott ihnen gesagt, hey, von jetzt an gibt es Feindschaft zwischen dir und der Frau. Also er redet das zu Satan, zwischen dir und der Frau. Und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und einer von deinen Nachkommen wird dir den Kopf zertreten. Einer von den Nachkommen von dieser Frau wird dich besiegen. Und so ist es passiert. Jesus hat da das erste Mal gewonnen. Und Jesus wird endgültig gewinnen. Und wahrscheinlich, das ist jetzt einfach eine Interpretation, wahrscheinlich ist darum auch die Geschichte der Juden so extrem umkämpft. Weil natürlich Satan immer hat wollen, dass das Volk von Israel aufgelöst wird, damit Jesus nicht entstehen konnte. Und dass er auch heute noch will, dass die Juden nicht erkennen, dass Jesus Messias ist. Weil das wie eine Voraussetzung ist, dass er wiederkommt. Jetzt habe ich meinen Punkt. Ich komme zum Fazit, zum Abschluss. Echt, nachher. Bei der Vorbereitung ist mir noch ein Bibelvers zugesprungen. Das hat eigentlich war der gar nicht geplant gewesen, aber ist mir wirklich zugesprungen. Der heisst in Johannes 1, 12 und 13. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Das ist sein Versprechen an dich. Der Abraham war der Freund von Gott. Du darfst Kind sein von Gott. Und genau gleich hat er auch einen Blutbund mit dir eingegangen. Er ist gestorben am Kreuz für dich. Und was denkst du, wenn Gott es schafft, über 4000 Jahre sein Versprechen zu halten am Volk Israel, schafft es denn nicht auch in deinem Leben? Ich möchte mit dieser Aufstellung Gott loben für seine Grösse, seine Güte, seine Treue an seinem Volk, aber auch für uns. Und dass du mitnimmst, Gott ist treu. Über 4000 Jahre ist er treu und auch über die Lebensjahre, die du hast. Mach den ersten Schritt, vertraue ihm einfach und erhalte sein Wort. Und wenn du wieder mal Zweifel hast, dann geh in der Nacht raus, schau an den Sternenhimmel, wie es der Abraham gemacht hat. Du siehst vielleicht ähnliche Sterne und es steht der gleiche Gott dahinter. Ich bete zum Abschluss. Du grosser Gott, ich danke dir vielmals, dass du treu bist. Und ich erhebe dich über allem. Ich danke dir, dass du so treu bist beim Abraham, beim Volk Israel. Und ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist und genau gleich treu bist in meinem Leben. Und ich will auf dich vertrauen, heute wieder neu. Ich will den Schritt machen in eine Zukunft, die ich nicht weiss. Aber ich will auf dich vertrauen und ich weiss, du bist mit mir. Alle Zeiten, bis in Ewigkeit, bis wir zusammen sind, in deinem wunderbaren Reich. Amen.